Gast vor dem Thron Gottes treten, den Herrn schauen, den Herrn loben, den Herrn preisen, den Herrn anbeten. Du bist herzlich willkommen. Ich lade dich ganz herzlich ein zu den nächsten Gottesdiensten hier in der Gemeinde. Am Freitag wird das Thema sein, wenn Gott mitmacht, wenn Gott sein Amen gibt, wenn Gott einverstanden ist, da passiert was. Also, wir brauchen die Zustimmung Gottes. Praktisch, es muss in seinem Büro gewesen sein, er muss es genehmigen und dann läuft die Sache. Was von Gott nicht genehmigt ist, kannst du abstrampeln, so viel du willst. Ich werde die Geschichte von Gamaliel nehmen. Der Mann war ein ganz kluger Mensch. Der hat gesagt, wenn es von Gott die Sache ist, wird es bestehen bleiben. Ist es nicht von Gott, wird es untergehen. So, wenn Gott mitmacht, kann niemand dagegen was unternehmen. Es kommt immer wieder ans Ziel und kommt wieder zurecht, wie auch immer. Am Samstag wird das Thema sein, wer ist dein Freund, dein Partner, dein Weggefährte, dein Begleiter? Also, wir werden dieser Frage nachgehen. Und am Sonntag, so Gott will und wir leben, wird das Thema sein, Verlangen nach Gott. Hast du Appetit auf Gott? Hunger nach Gott? Bist du hinter Gott her? Verfolgst du Gott? So, Gott verfolgt dich. Aber ich möchte, dass du umgekehrt Gott verfolgst und Gott suchst von ganzem Herzen. Heute habe ich ein seelsorgerliches Thema. Wird ein bisschen schwierig sein für einige, das alles zu verstehen. Aber ich möchte etwas rüberbringen, was mich beschäftigt. Warum lässt Gott uns so lange warten? Und das beschäftigt mich. Warum lässt Gott uns so lange warten? Wir beten ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, fünf Jahre, zehn Jahre manchmal und passiert nichts. Manchmal beten wir sogar 40 Jahre. Georg Müller hat 40 Jahre für zwei seiner Freunde gebetet und hat nicht miterlebt, dass einer sich davon bekehrt. Aber als er tot war, kamen sie zum Glauben. So, warum lässt Gott uns manchmal so lange warten? Tausendmal probiert und tausendmal ist nichts passiert. So ist manchmal auch im Glaubensleben. Und ich möchte dieser Frage, die wir als Christen durchmachen, ein bisschen nachgehen. Diese Erfahrung machen wir als Gläubige vor allem im Gebet. Aber auch, wir haben von Gott so viel herrliche, großartige Verheißungen. Und dann, wo sind die Wunder, wovon uns die Väter erzählt haben, sagt der Gideon. Wo sind sie alle? Wie kann es sein, wir haben in der Bibel so viel mutmachende, herrliche Aussagen über das Gebet. Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Das klingt sofort auf der Stelle. Aber wie lange? Manchmal dauert es Jahre, bis es passiert. Und da stehe ich jetzt als Mensch, als Pastor, und das mache ich schon über 40 Jahre mit. Manchmal denke ich, ich habe was falsch gemacht, dass Gott mich nicht hört. Irgendwo muss irgendetwas in meinem Leben sein, dass Gott nicht so reagiert. Und dann sind wir frustriert. Wir haben gebetet, wir haben alles getan. Wir sind eingetreten für den Herrn, haben Jesus bekannt, öffentlich und dergleichen und haben gemerkt, kommt nichts. Und ich habe eines gemerkt und ich möchte hier eine Hilfestellung geben für manche Christen, die fast verzweifeln. Ich bin dabei bei solchen Situationen einmal ins Zweifeln gekommen, so in geistigem Schleudern, dass ich gesagt habe, lieber Gott, ich bin da gar nicht mal dein Diener. Ich diene dir aber, was tust du für mich? Und ich habe eines festgestellt, Gottes Uhren gehen anders als meine Uhren. Gottes Kalender ist anders als mein Kalender. Da gibt es in der Bibel zwei Begriffe für die Zeit. Kairos und Kronos. Kairos ist die göttliche Zeit, die heilige Zeit, die richtige Zeit. Und Kronos, das ist unsere Zeit. Chronik, also die fortlaufende Geschichte. Jesus sagt einmal, eure Zeit ist immer, aber meine Zeit ist noch nicht gekommen. Warum lässt Gott uns so lange warten, ist mein Thema. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Unser Tag ist immer, aber Gottes Tag kommt. Es ist ein festgelegter Tag. Unser Kalender und Gottes Kalender. Und die stimmen manchmal nicht übereinander, diese beiden Kalender. In der Bibel heißt es, als die Zeit erfüllt ward, sandte Gott seinen Sohn. Auch Weihnachten passierte also zur gegebenen Zeit, als Gott sah, jetzt ist es soweit, jetzt sind sie reif, jetzt sind sie pleite, jetzt sind sie bankrott, jetzt sind sie von den Römern versklavt, besetzt und so weiter. Jetzt kann ich meinen Sohn schicken. Jetzt ist der Unglaube im Lande, jetzt werden sie meinen Sohn nicht aufnehmen. Also jetzt sind sie alle widerspenstig, rebellisch und wie auch immer. Gott tut immer und bitte versteht mich richtig. Ich möchte zuerst einmal so Gott umschreiben, wie Gott arbeitet, Gottes Methode. Und das ist das ganze Wochenende, werde ich in diesem Thema mich ein bisschen bewegen. Gott tut immer das Richtige im richtigen Augenblick. Kannst du Amen sagen? Dieses Kairos, denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Und er tut das Richtige im richtigen Augenblick. Gottes Gaben, Antworten sind manchmal verschlüsselt, so wie wenn wir zur Bank gehen, wenn wir das PIN-Wort nicht kennen und nicht eingeben, kommt nichts raus. Da kannst du lang ziehen, kannst rütteln, kannst draufschlagen. Du brauchst das PIN-Wort. Aber auch, du musst was auf dem Konto haben. Und du musst das richtige Konto eingeben. Ohne Übereinstimmung gibt es kein Geld, kein Zugang, kein Banking, passiert nichts. Deshalb, warum muss ich so lange warten? Verstehst du jetzt ein bisschen, was Gott mir gezeigt hat, was ich dir weitergeben kann? Wer das PIN-Wort nicht kennt, der wird lange warten müssen. Und nach dreimal probieren ist aus. Ich weiß nicht, ob dir schon mal sowas passiert ist, aber bei mir öfters. Ich habe meine Nummer nicht im Kopf gehabt. Dann habe ich gedacht, so muss es sein. Aber nein, es war nicht. Und dann war es aus. Und dann bist du gleich als Dieb und Verbrecher und Räuber und so weiter. Deine Karte wird dann einbehalten. Viele Kriminelle versuchen einfach durch Phishing und so weiter dein PIN-Wort rausbekommen. Was hast du für PIN-Wort? Weißt du, Gott will uns kennen. Er will uns persönlich kennen. Und wir sollen ihn sehr gut kennen. Und dann gibt es Kommunikation, gibt es Verbindung. An deinem Namen, den nur Gott kennt und den nur du trägst. Und dann, wenn du das alles weißt und dann diesen Namen eingibst, passiert das Richtige im richtigen Augenblick. So, wenn das Göttliche und Menschliche zusammentrifft, zusammenspielt, zusammenarbeitet, dann kommt das rüber, was du suchst, was du verlangst. Es gibt also bestimmte Zeiten, festgelegte Zeiten, das ist Kairos, göttliche Zeit. Gibt es das Zeitalter des Gesetzes, das Zeitalter des Moses, das Zeitalter der Propheten. Also nicht alles war da, sondern das Zeitalter des Schweigens. 400 Jahre schweigt Gott nach der Zerstörung des Tempels. Die Zeit der Makkabäer, da gibt es nur Kriege, dann entstehen die Pharisäer und Schriftgelehrten. Dann gibt es das Zeitalter der Gnade. Das Zeitalter der Gemeinde, und wir sind jetzt mittendrin im Zeitalter der Gemeinde, deshalb für uns gilt nicht mehr das Zeitalter des Gesetzes oder das Zeitalter der Kindheit der Propheten und Moses. Nein, für uns gilt jetzt das Zeitalter der Gnade des Gesetzes. So, wir sind jetzt da drin, und wenn du versuchst, eine andere Zeit zu erleben, dann erlebst du wieder was Falsches. Wie heißt es in Apostelgeschichte 17, Vers 31? Denn er, also Gott, hat einen Tag festgesetzt, an dem er den ganzen Erdkreis in Gerechtigkeit richten wird, durch einen Mann, der dazu bestimmt ist und vor allen Menschen dadurch ausgewiesen wurde, dass er sogar von den Toten ihn auferweckt hat. Gott hat einen Tag bestimmt. Wichtig ist, dass wir den Tag Gottes erfahren, und an dem Tag Gottes bekommen wir das, was wir brauchen. Der Tag Gottes, der Tag X. Bei Gott gibt es also feste Zeitpunkte, Schnittpunkte in unserem Leben. Da darfst du es nicht verpassen. Da heißt es einmal in der Bibel, und wenn der Herr wiederkommt, es wird sein wie in den Tagen Noahs. Sie aßen und tranken, sie freiten und ließen sich frei, und sie merkten nicht und sie achteten es nicht, bis Noah in die Arche ging. Der Lehrer kommt, wenn der Schüler reif ist. Also wenn du da die Hand von einer Seite auf die andere dein Ohr berühren kannst, dann kommt der Lehrer. Wenn du hörst, wenn du verstehst, wenn du soweit bist, dann kannst du von Gott belehrt werden. Galater Kapitel 6, Vers 7, da heißt es, und wir werden zur bestimmten Zeit ernten. 6, 7 und Vers 9 und so weiter. Wir werden also nicht immer ernten. Es ist nicht immer Erntezeit. Es gibt bestimmte Zeiten der Ernte. Es gibt bestimmte Zeit der Aussaat, bestimmte Zeit des Wachstums, bestimmte Zeit der Reife, bestimmte Zeit des Erntens. Warum dauert es so lange? Wir machen diese Phasen durch, ob wir da glauben oder nicht. Wir machen diese Phasen durch. Es gibt ein schönes altes Lied, was wir früher gesungen haben. Es harrt die Braut so lange schon auf den Hochzeitstag des Lammes und so weiter. Also wir warten schon so lange auf die Wiederkunft Jesu. Wann kommst du? Und da werden viele schläfrig, so wie die törichten und klugen Jungfrauen. So, wir haben so viele unerhörte Gebete, ihr lieben Geschwister, so viele unerhörte Träume, so viele unerfüllte Verheißungen. Gott hat uns so viel Verheißungen gegeben. Und wo sind sie denn? Also ich frage dich jetzt nur, wo sind sie denn? Wie sieht das mit uns aus? Und da kommen die Ungläubigen, die Atheisten, die Gottesleugner, die Spötter. Petrus schreibt darüber, ja, wo ist die Verheißung seiner Wiederkunft? Die wartet immer noch. Seit 2000 Jahren wartet ihr doch auf die Wiederkunft Jesu. Und er ist noch nicht gekommen, die sind alle gestorben. Die ersten Christen oder die Urgemeinde hat damit Probleme gehabt. Es gibt also viele unbeantwortete Gebete. Oder sie sind vielleicht anders beantwortet worden. Also wenn Gott manchmal die Gebete beantwortet, aber der beantwortet total anders, über unser Denken und Verstehen, gar nicht so, wie ich gedacht habe. Er hätte so handeln müssen, aber nein, es kam ganz anders. Wenn du lange auf Gottes Antwort warten musst oder deine Gebete nicht erhört wurden oder anders erhört wurden, dann bist du nicht allein. Viele Christen, fast alle Christen haben das durchgemacht. Alle Heiligen wissen davon, ein Lied zu singen, das nicht sofort gebetet, suchet und du findest, klopf an und es wird aufgetan oder bitte, es wird gegeben. Nein. Josef hat, als er in der Grube war, hat er um Befreiung gebetet. Bitte, Brüder, hilft mir, was ist passiert? Je mehr er geschrien hat, desto schneller ist er verkauft worden. Und dann ist er dort sitzen geblieben und hat gewartet und wurde trotzdem versklavt. Er hat gebeten und ist dort doch nicht in Erfüllung gegangen, sein Gebet. Warum? Weil Gott was anderes vorgehabt hat. Verstehst du, um was es geht? Unsere Gebete werden nicht alle erhört. Ob du da mitgehen kannst oder nicht, oder einverstanden bist oder nicht, ist mir jetzt egal. Ich möchte eine Botschaft Gottes rüberbringen, die mich beschäftigt und die eigentlich viele Christen beschäftigt. So, David hat um seinen Sohn gebetet, als dieser Sohn von der Bathsheba geboren wurde. Er hat geschrien, lag auf sein Angesicht, geheult, bis er keine Tränen mehr hatte. Und der Sohn ist doch gestorben. Ist nicht erhört worden. 2. Samuel Kapitel 12, kannst nachlesen, diese Geschichte. Paulus, ein so heiliger Mann, hat gebetet, dreimal habe ich besonders gebeten, damit sein körperliches Leiden, dieser Pfahl im Fleisch, geheilt wird, 2. Korinther 12, Vers 8, und ist doch nicht geheilt worden. Also alle Heiligen können hier ein Lied singen. Warum lässt Gott uns so lange zappeln und warten, oder dann vertröstet er uns, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Verstehst du, ist das nicht ein Trostpflaster? Billige Gnade, oder ist das eine teure Gnade? Was ist das für eine Gnade? So viele tolle Gebetsverheißungen, so viele Zusagen, was du dir vornimmst, das wird gelingen. Und eigentlich von dem allem ist gar nichts da. Du siehst nicht dies, was du sehen möchtest. Oft passiert genau das Gegenteil. Bitte, und es wird dir noch schlimmer. Jemand kam die Tage hier, ich habe mit jemandem gebeten, ja, das ist gar nicht so lange, vor 14 Tagen oder sowas, hier gebetet, und er sagt, seitdem du gebetet hast, ist es bei mir schlimmer geworden. Ja? Was willst du dabei sagen? Und ich weiß, was ich sagen will, aber deshalb greife ich dieses Thema auf und ich will dieses Thema aufarbeiten. Du bittest und es wird statt dir gegeben, wird dir noch genommen. Und du fragst, was ist denn das? Und ich möchte ein Realist sein. Ich spiele mir nichts vor. Ich bin nüchtern, ich bin sachlich, stehe mit beiden Beinen in dieser Welt und ich will euch einfach helfen zu verstehen, was das wahre Christenleben ist. Es ist nicht, dass sofort alle Gebete erhört werden. Gott lässt uns manchmal zappeln. Ein Floh macht den Löwen mehr zu schaffen als der Löwe dem Floh. Glaub mir das. Diese kleinen unerhörten Gebete, die kleinen Dinge, die machen uns manchmal mehr zu schaffen als das Große, was manchmal so in unserem Leben passiert. Das sind Kleinigkeiten. Wie oft habe ich gebetet und ist nicht erhört worden? Als es keinen Gott gäbe. Gott ist so ferne. Heute wollen wir also ein paar Gründe suchen und auch aufarbeiten und bearbeiten, warum lässt Gott unsere Gebete nicht, oder warum erhört er nicht so, wie wir gerade ihm vorschreiben, sagen und so weiter. Wir haben in der Bibel so viele Bilder und ich werde diese Bilder versuchen hier zu verwenden. Wir fangen nicht bei Gott an, warum Gebete nicht erhört werden. Ich möchte heute bei uns selber anfangen, warum die Gebete nicht erhört werden. Bei mir selber. Gott hört Gebete. Bei ihm sind alle Verheißungen ja und wir sagen Amen. Aber wahrscheinlich schaffen wir das Amen nicht zu sagen. Das Amen kommt so schwer über unsere Zunge. So sei es, Herr. Alle seine Verheißungen sind ja. Und wir sagen Amen dazu. So, wir wollen was von Gott. Und deshalb fangen wir bei uns an. Was sind die Hindernisse vielleicht bei mir selber? Wird ein Gebet nicht erhört? Das kann ganz bestimmte Gründe manchmal haben, warum er es nicht erhört. Vielleicht so Mangel an Vertrauen. Aber ja, Herr, ich glaube. Verstehst du, aber Mangel an Vertrauen. Aber das muss nicht unbedingt der Grund sein. Es gibt ganz andere Gründe. Es könnten egoistische Gründe sein. 1. Johannes 5, Vers 24. Oh, damit ich beweisen kann, damit ich was zeigen kann, damit ich mich was darstellen kann, damit ich was repräsentieren kann, damit alle Welt sehen, wie heilig ich bin, wie geistlich ich bin, wie göttlich ich bin. Ja. Und Gott sagt, nee, da mache ich nicht mit. Ich gebe meine Ehre niemand anderem. Meine Ehre gehört mir und sonst niemand. Oder die Gebete sind nicht im Willen Gottes. Die Bibel sagt, alles, was wir in seinem Willen bitten, oder die Bitten habt ihr von ihm, vielleicht habe ich die Bitte gar nicht von Gott, die habe ich mir eingeredet und eingebildet. Und das ist so mein Wunschdenken. Das würde gut, dass es so wäre, aber es ist nicht im Willen Gottes. Ich will also verschiedene Gründe aufreißen, die Gebetshindernisse sind, und die meisten Gebetshindernisse sind unsichtbare Hindernisse, die sieht man gar nicht. Die sind so unsichtbar, zum Beispiel Unversöhnlichkeit. Die Bibel sagt, du brauchst nicht beten, wenn du dich nicht versöhnst, wenn du nicht Frieden hast, wenn du nicht vergibst und dergleichen. Lieblosigkeit ist so ein Gebetshindernis oder Stolz, das hindert die Gnade Gottes. Also ich werde meine Knie nicht beugen. Stolz. Oder der Dickkopf, Sturheit, kann ein Gebetshindernis sein. Das esse ich nicht. Weißt du, du bittest lieber Gott, Hilfe, dass ich abnehme, so wie Billy mal in einem Fall gesagt hat. Und die Person hat dann gebeten und so weiter. Und dann sagt sie dann dem Billy, das funktioniert nicht. Und so weiter. Das schmeckt mir nicht, das, was lieber Gott gesagt hat, dass ich essen sollte. Das schmeckt mir nicht. Also du siehst, wir sind dann stur und wundern uns, Gott erhört mein Gebet nicht. Mir schmeckt's nicht. Oder Unwissenheit. Oder Verstocktheit. Oder Unbelehrsamkeit. Dass wir nicht belehrbar sind. Oder Mangel einer Erkenntnis oder Einsicht. Ich solle das tun. Ich solle damit aufhören. Zum Beispiel bestimmte Süchte oder was auch immer ist. Oder Unfrieden. Dass ich nicht Frieden in einer Sache habe. Ich tue Dinge, worüber ich keinen Frieden habe. Es gibt also verschiedene Gründe, warum wir nicht erhört werden. Ich werde auch ein paar seelsorgerliche Beispiele nachher verwenden. Engherzigkeit kann ein Gebetshindernis sein. Dass wir so eng sind. Gott ist so weit und so flexibel. Er liebt die ganze Welt. Er nimmt alle Menschen an, die zu ihm kommen. Und der kann nicht gerettet werden. Was? Schon blockieren wir Gott. Allein schon mit unseren Vorurteilen, mit unseren Meinungen, mit unseren Ansichten blockieren wir Gott so engherzig. Nur in unserer Gemeinde passieren Zeichen und Wunder. Verstehst? Das ist Engherzigkeit. Oder ständiges Richten. Ständiges Richten ist, was Gebete verhindert. Mit welchem Maß wir messen, mit dem Maß wird auch gemessen werden. Oder Formalismus, Traditionen, die können Gebete verhindern, dass wir Gott vorschreiben, so muss das Gebet erhören, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und dann mit Handauflegung, mit Haufen Öl und mit vielem anderen drum und dran. Oder Gesetzlichkeit. Wir sind in der Gnade. Wir leben nicht unter Gesetzlichkeit, Leistung, dass ich etwas leiste und dass ich immer mir schlecht vorkomme. Gott kann mich nicht hören, weil ich so schlecht bin oder Unglaube. In Nazareth von den Leuten heißt es, und Jesus konnte dort keine Wunder tun, wegen ihres Unglaubens. Nur so, was die Ältesten auch tun können, mit Ölsalben, Hände auflegen, etc. Aber nicht mehr. Wegen ihres Unglaubens. Und ich muss euch ehrlich sagen, der größte Gebetsverhinderer, das bin ich mir selbst. Ob du es glaubst oder nicht. Das tut mir leid. Nimm das an oder lass es bleiben. Der größte Gebetsverhinderer, das bin ich mir selbst. Jeder Einzelne von uns. Wir glauben oft nicht, was der Herr gesagt hat. Wir haben falsche Erwartungen, falsche Vorstellungen, falsche Hoffnungen oder dann falsches Verhalten wie der Pharisäer. Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie der da. Manchmal ist bei mir alles in Ordnung und trotzdem werden meine Gebete nicht erhört. Das trifft alles nicht zu, was ich gesagt habe und trotzdem werden meine Gebete nicht erhört. Da muss auch was anderes im Schilde noch da sein. Und trotzdem nicht. Das sind Dämonen, die mein Gebet verzögern. Ich denke nur an die Geschichte von Daniel. Daniel 10, Vers 12 bis 13. Daniel hat gebetet und Daniel wusste sofort, mein Gebet ist erhört. Aber wo ist die Antwort? Es vergehen 21 Tage. Und er sprach zu mir, fürchte dich nicht, Daniel. Von dem ersten Tag an, als du vom Herzen begehrtest zu verstehen und anfingst, dich zu demütigen vor deinem Gott, wurden deine Worte erhört. Und ich wollte kommen, um dir diese Worte zu bringen. Aber, und da gibt es ein Aber, der Fürst von Persien hat mir 21 Tage widerstanden und siehe, Michael kam mir zu Hilfe und ich überließ den Kampf ihm, dem Engelfürst, und jetzt bin ich zu dir gekommen. Also du siehst, Dämonen, Fürsten, Gewalten, Umstände, was auch immer ist, halten die Gebete auf. Du hast gebetet, Gott hat sofort geantwortet, die Antwort ist unterwegs, aber Verzögerung, Post. Bleibt irgendwo stecken unterwegs. Das ist also ein sehr erstaunlicher Text. In einem großen Kampf und in der Endzeit. Ich sage, in der Endzeit werden die Gebete noch mehr verhindert als zu irgendeiner anderen Zeit. Früher haben die Leute gebetet und gleich bekommen. Aber wir sind jetzt in der Endzeit. Dämonen sind auf die Menschheit losgelassen. Offenbarung 12, Vers 7. Wir haben nicht mehr mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Fürsten, Mächten und Gewalten. Und die blockieren, dass es zu dir rüberkommt. Falsche Ansichten, falsche Lehren, falsche Formen. Und dann das Menschliche, der Mensch ist im Widerstreit zwischen den zwei geistigen Mächten, Gott und Satan, und er steht dazwischen. Um deine Seele wird gerungen. Du sollst nicht Gottes Antwort bekommen. Und dann denk an Hiob, was der Hiob hat sich gewundert. Aus dem blauen Himmel passierten Dinge, die gar nicht passieren durften. Er hat Gott gefürchtet und er war der gottesfürchtigste Mensch weit und breit. Und dann hat er die Hölle auf Erden gehabt. Was verhindert unser Gebete? Nicht bekannte Sünde, die kann Segenskanäle verstopfen. Die Seele stirbt durch unbekannte Sünden, also nicht bekannte Sünden in unserem Leben. Und das gibt Satans Angriffsfläche für in unserem Leben, wenn irgendeine unbekannte Sünde da ist. Und da hat er Anrechte über unser Leben. Das ist also, was Gebete verhindert. Warum lange warten, bis das weggeschafft ist, bis Gott die Steine des Anstoßes und Ärgernisses aus unserem Leben entfernt hat. Und dann, wenn dieser Stein weg ist, dann kommt der Sieg des Herrn. Dann offenbart sich der Herr. Gott sagt, dass die Verzögerungen nicht an ihm liegen. Also Gott gibt sofort, wenn du bittest, gibt er. Aber sind Mächte, die das versuchen, mit aller Macht aufzuhalten. Jesaja 59, Vers 1 und folgende Verse. Siehe, des Herrn Arm ist nicht so kurz, dass er nicht helfen könnte. Also, das ist ganz klar. Seine Ohren sind nicht taub, schwerhörig oder hart geworden, dass er nicht hören konnte. Sondern eure Verschuldungen scheiden euch von eurem Gott. Eure Verschuldungen. Du hast vielleicht irgendwo eine Schuld auf dich geladen. Und das weißt du vielleicht gar nicht. So, und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass ihr nicht gehört werdet. Also was hält mich von dem Segen Gottes? Denn eure Hände sind mit Blut befleckt und eure Finger mit Verschuldungen. Komisch. Deine Hände, wenn du anfängst zu beten, die sind voller Blut. Nicht vom Blut Jesu Christi, sondern Menschenblut. Da klebt Blut. Du hast etwas genommen, was dem anderen ja geraubt worden ist. Und wir Menschen, wir leben auf Kosten von anderen. Wir leben auf Kosten der anderen. Die Armen da in Bangladesch und sonst wo arbeiten für Apfel und Ei und dergleichen. Und die wollen auch was verdienen, ganz gewiss. Aber weil unser Ego, unser Konsum, Blut klebt an unseren Händen und wir merken das gar nicht und wissen gar nicht. Die Witwen und Waisen, ihr Geschrei verhindert und die Antwort Gottes. Dann eure Finger sind mit Verschuldungen beklebt. Hast du es gesehen? Hast du es gesehen? Hast du es gesehen? Hast du es gesehen? Weißt du, wir haben da diesen Revolver da. Immer wieder zeigen. Hast du es gesehen? Hast du es gesehen? Hast du es gesehen? Verschuldungen. Und in dem Maß, in dem wir richten, verschulden wir uns selber. Ziehen uns runter und wundern uns. Eure Lippen reden Falsches. Eure Zunge spricht Bosheit. Also du siehst diese Verzögerung. Gott gibt uns. Was verhindert die Gebete? Ich will hier Dächeles reden und klar Text sagen. Also wir müssen uns nicht was vormachen, also der liebe Gott. Der liebe Gott ist der liebe Gott. Aber es gibt Blockaden für unsere Gebete. Eure Zunge spricht Bosheit. Was kann das sein? Weißt du, wir reden Böses, Bosheit, Hass, Neid, Eifersucht. Es ist niemand, der eine gerechte Sache vorbringt und niemand, der redlich richtet. Man vertraut auf Nichtiges und redet Trug. Mit Unheil ist man schwanger und gebärt Verderben. Sie brüten Nattereier aus und weben Spinnweben. Also Spinnweben. Und da deckt man zu, alles, verstehst du, das deckt man zu. Das hat niemand gesehen, niemand gehört. Auch Herr, dein Blut bedeckt alles. Weißt du, so einfach geht es nicht, ihr Lieben. Man redet übereinander, quatscht übereinander oder beleidigt anderen. Die Bibel sagt, du sollst niemanden Narr nennen, Dummkopf, Trottel und sonst noch was. Und der ist schon des höllischen Feuers schuldig. Und dann, wir bringen das unter das Blut, Spinnwebe drüber wachsen. Das ist nicht, weißt du, das bedeckt nicht. Hier spricht Gott Klartext. Die Hände mit Blut bedeckt, die Finger mit Verschuldungen, die Lippen reden Falsches, die Zunge spricht Bosheit, die Ungerechtigkeit und so weiter. Man betrügt, hintergeht einander, wie auch immer. Das machen Christen nicht. Du solltest nun mal die Christen kennenlernen. Die sind manchmal schlimmer wie die Heiden. Gott möge Gnade schenken. Die Christen, die so dem Namen nach Christen sind, die nicht mit dem Herzen. Man redet wie eine Schlange und man verdeckt mit Spinnweben alles. Alles zu, alles verstaubt. Zeit heilt Wunden. Nein, aber die Zeit heilt keine Wunden. Die Zeit reißt Wunden auf. Und es kommt immer noch schlimmer. Warum lässt Gott uns manchmal so lange warten? Geschwister, lass uns ehrlich sein und zu uns selber kehren. Viele Bitten sind nur selbstsüchtige Bitten. Oh, dass ich gesegnet werde, dass ich zu essen und zu trinken habe, dass ich meine Miete bezahlen kann, meinen Strom und was weiß ich sonst noch, was das nicht ins Gefängnis muss. Disharmonie im Eheleben, Hartherzigkeit den Armen gegenüber, Götzendienst und Unaufrichtigkeit, das ist, was Gott blockiert. Zweifel, ein weiteres Hindernis. In Jakobus Kapitel 1, Vers 6 und 7, ein Zweifler bekommt nichts, der mag Kind Gottes sein. Viele sind Kinder Gottes und doch große Zweifler. Bis Gott uns geheilt hat, bis Gott uns bekehrt hat, bis der Heilige Geist uns verändert hat. Wir sind Zweifler. Ihr Kleingläubigen, hat der Herr Jesus immer wieder seinen Jüngern gesagt, bis der Herr ihnen ihre Lektion gelehrt hat. Weißt du, wir sind schwankend, manchmal auf, manchmal ab. Ihr Zweifler, wie eine Meereswelle. So schreibt der Jakobus hier über die Christen. Hin und her, innerlich instabil, kann sich nicht entscheiden. Man ist verunsichert. Und das ist das Schlimme dabei bei vielen Christen. Sie können sich nicht entscheiden. Die Bibel sagt, kalt oder heiß. Du hast zwei Möglichkeiten, aber nicht dazwischen. Es gibt genug Gründe, dass unsere Gebete verhindert liegen werden. Es liegt immer an uns selbst. Ich weiß nicht, du sagst doch nicht mehr Amen, aber da sind noch viele offene Rechnungen, die du bezahlen musst und wieder gut machen musst oder Gott um Hilfe bitten musst und umkehren musst und sagen, Herr, ohne dich kann ich gar nichts tun. Wie schaffst du uns nicht? Wir warten auf die Erfüllung, aber Gott wartet auf die, dass auch wir etwas erfüllen. Seine Bedingungen, seine Erwartungen. Wir sind erlöst aus Gnaden, da kannst du nichts tun. Aber dann, nachdem du erlöst worden bist, musst du alles da einsetzen, um das Ziel zu erreichen. Einige sind noch nicht reif für die Erfüllung ihrer Gebete. Weißt du, wir müssen auch reif werden für die Gebetserhörungen. Es ist gar nicht so weit. Gott wird durch Geduld erreicht. Hast du genug Geduld? Geduld, Geduld, Geduld. Geduld tut euch Not, heißt in der Bibel. Große Siege werden durch Mut errungen, größere durch Liebe und die größten mit Geduld. Die größten Siege werden durch Geduld errungen. In Niederlagen schließt man keinen Friedensvertrag, dass man aufgibt und resigniert oder kapituliert. Weißt du, die Schlacht mag verloren sein, aber der Feldzug ist noch nicht vorbei. Wir müssen weitermachen, wieder aufstehen und wieder von vorne rennen und wieder weitermachen. Selbst im Augenblick des Unglücks, des größten Unglücks, müssen wir immer auf den Herrn schauen. Denn die Bibel sagt, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft und immer wieder raffen sie sich auf und immer wieder machen sie weiter und sie hören nicht auf. Lass dich nicht besiegen oder sich besiegt. Jetzt bin ich erledigt, jetzt bin ich fertig. Solche Worte verhindern deine Gebete. Ich bin fertig, bin erledigt, kann nicht mehr. Deine Worte, mit deinen Worten wirst du verdammt und mit deinen Worten wirst du selig gemacht. Hier steht es in der Bibel. Unser Glaube ist immer der Sieg, dass die Welt überwindet oder auch nicht. Es gibt sehr viel Pessimismus im Christentum. Oh Herr, ich schaff's nicht mehr. Heiland, ich schaff's nicht mehr. Oh. Und dann flennst du. Und dann wunderst dich, wenn nachher die Dämonen kommen, die Geister kommen. Ja, es ist wahr, du bist so schwach. Es stimmt, was du sagst. Und was du sagst, das stimmt immer. Ob es gut oder schlecht. Die christliche Geduld, er wächst aus seiner Geisteshaltung. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Nicht ich, er. Wir müssen lernen, vielmehr auf Jesus zu schauen. Und nicht auf uns selbst, nicht auf unsere Schwachheit, nicht auf unser Zu-Kurz-Kommen, nicht auf unseren Mangel. Weißt du, wahre Christen lassen sich durch nichts entmutigen. Und ob ich schon wanderte im finstern Unglück, ich fürchte kein Unglück, denn du bist bei mir und dein Stab und Stecken trösten mich. Er lässt sich nicht vom Leid sich erschlagen, der wahre Christ. Durch das alles überwinden wir weit. Die christliche Hoffnung gibt nicht auf. Sie lässt sich nicht durch Enttäuschungen und Hindernisse abschrecken. Wir stehen wieder auf und wir gehen wieder vorwärts im Namen Gottes. Und wir treten auf Schlangen und Skorpione. Das heißt, mutig weitergehen, auch wenn alles zischt und brummt und knistert. Wir gehen weiter. Mittendrin in den Otterbrutgebiet, da gehen wir weiter und lassen uns nicht aufhalten. Der wahre Gläubige hält durch bis zum Schluss, bis zum letzten Atemzug. Geduld ist eine ganz heilige Tugend, eine Haltung, eine Geisteshaltung. Wir ertragen das, egal was in der Welt passiert oder wie uns widerfährt oder uns begegnet, ohne bitter zu werden. Das ist Geduld. Ohne dass ich jetzt auf Gott verbittere, warum lässt er das zu? Oder warum passiert gerade mir? Warum ist Gott so unfair? Ich kenne diese Worte aus der Seelsorge. Ich weiß, was die Leute beschäftigt und bedrückt. Aber der wahre Christ nimmt alles hin und sagt, Herr, aus deiner Hand nehme ich alles. Ich nehme alles aus deiner Hand und ich kann nicht tiefer fallen als in deine Hand. Ich nehme alles aus deiner Hand und lass mich fallen in deine Hände. Nicht in Menschenhände, in Gottes Hände. Wer diese Geisteshaltung besitzt, wer sich Gott selbst ihm überlässt, der wird auch durch die schlimmsten Torheiten durchkommen, was die Menschen zu ihm entgegenbringen. Böse Menschen, nette Menschen und so weiter, lässt sich nicht irritieren durch dieses Gesindel. Er geht weiter, lässt sich nicht entmutigen. Er begegnet selbst den unangenehmsten und unsympathischen Menschen freundlich. Nach mir die Sintflut. Und der Gerechte wird seines Glaubens leben. Weiter, warum wir auf so Antwort Gottes warten müssen und manchmal so Geduld geprüft wird, bis geht es nicht mehr. Im Ofen der Trübsal, da schwitzt du und dann bratest du und dann schmorst du und dann schmilzt du. Ja, in diesem Ofen des Elends. Ich weiß nicht, ob du sowas kennst, aber es ist sowas. Gott will wissen, aus was für ein Stoff du bist. Aus was für ein Stoff du bist. Ob wir wirklich das brauchen, was wir gebeten haben. Weißt du, Gott schmeißt seine Gaben nicht nach. Was er dir gibt, ist einmalig. Du hast nur einen Segen. Du hast nicht 10 Segen, sondern einen Segen. Und die Frage ist, bist du würdig des Segens? Und er prüft, meinst du es wirklich ernst? Meinst du wirklich ernst? Das Gebet eines ernstlichen Menschen, eines bewährten Menschen vermag viel. Bist du wirklich auch nachher dankbar, dass du das bekommen hast? Je mehr du gekämpft hast, je mehr du gewartet hast, je mehr du Opfer gebracht hast, desto dankbarer bist. Mensch, das ist großartig, was Gott mir jetzt gegeben hat. Gott erwartet das anhaltende Gebet. Er testet, kannst du auch anhaltend beten. So permanent, bis es kriegst. Und Gott gibt in just in time, in Kairos, in dem richtigen Augenblick, da gibt Gott uns. Und er will wissen, bist du bereit? Bist du reif dazu, das zu empfangen? Als meine Tochter, wir haben also Medikamente auf dem Tisch probiert, welche Tabletten wir noch haben und was noch haben. Dann kommt sie plötzlich, Papa, ich will die Bonbons haben. Die dachte, das wären Bonbons. Aber das sind Tabletten gewesen, das waren Medikamente. Als sie krank war, hat sie etwas von diesen Bonbons bekommen. Aber die Bonbons sind nicht zum Lutschen da. Bonbons sind Medikamente für Zeiten, wenn man krank ist. Diese Medikamente, die Gott hat. So, er prüft uns. Er tut alles, was wir gebeten haben. Ich möchte also sagen, Gott hört Gebet, das betone ich immer wieder. Er ist ein Hörer des Gebetes, aber er tut es zu seiner Zeit, auf seine Art und so weiter und in seinem Augenblick. Und erst wenn alles stimmt, alle Verhältnisse, die ganze Umgebung perfekt ist, dann passiert das, was passieren sollte. Gott lebt in einer anderen Dimension als wir. In einem Raum und Zeit, also nicht hier, wo wir uns befinden. Wir sehen immer, was vor Augen ist. Aber Gottes Gedanken sind nicht unsere Gedanken und unsere Wege sind nicht Gottes Wege. Kannst du dir vorstellen, der Geist Gottes, Römer Kapitel 11, der Geist Gottes, der Jesus auferweckte, wohnt bereits in dir. Du hast schon den Himmel in dir ein Stück weit. Der Geist Gottes wohnt in dir. Ein Stück der Ewigkeit ist in dir vorhanden. Du hast das Pfand, das Angeld des Heiligen Geistes. Du hast das Siegel des Heiligen Geistes in deinem Leben. Das ist wahr. Und jetzt geht es, dass du auf diese Fülle zugehst, die in Christus wirklich ist. Du hast etwas, du spürst, du weißt, die Gabe ist da. Gott hat gezeigt, ich kann. Und immer dann, Gott zeigt zuerst mal, ich kann, und dann ist ein Stück weit Wüste, Dürre. Da passiert nichts. Und jetzt kommt die Zeit der Bewährung. Beim Elia, da fiel Feuer vom Himmel und so weiter, das Opfer wurde verzehrt. Und dann sagt Gott, versteck dich am Bach, versteck dich bei der Witwe. Da war eine Zeit des Wartens. Oh Gott, ich möchte Israel reformieren, bekehren. Und jetzt muss ich da bei diesem alten Weib da sitzen oder da am Bach und den Raben zugucken und mich da von Raben versorgen zu lassen. Du siehst, diese Zeit des Wartens macht uns vielleicht krank und viele werden krank, weil sie nicht begreifen die Art Gottes, die Weise Gottes, wie Gott handelt. Du hast das Pfand bekommen, die Anzahlung bekommen und jetzt heißt es, den Himmel in dir Stück für Stück verwirklichen, mehr und mehr auf Gott warten, auf Gottes Art warten, wie Gott auf seine Art die Dinge erhört und macht und bewirkt, bis wir die Fülle erlangt haben. Es dauert seine Weile. Ein Teil der Fülle ist bereits in uns, das wissen wir, das spüren wir, der Heilige Geist ist da, der gibt mir Zeugnis, ich habe Gott erlebt, ich habe Jesus erlebt, ich habe Jesus gesehen, ich bin Jesus begegnet und jetzt ist bräuchlich und jetzt ist er nicht zu packen. Jetzt bräuchte ich ihn. Aber der Herr kommt im richtigen Augenblick, im richtigen Moment, da wo du ihn wirklich brauchst. Er kommt nicht 5 Minuten vor 12, er kommt um 12 Uhr, um Mitternacht. Um Mitternacht. Da, wo du nicht mehr rechnest, wo du schon aufgibst und sagst, es ist alles verloren. Er wartet, bis wir wachsen, bis er in uns zunimmt und wächst, auch wenn alles lange dauert. Es liegt nicht an Gott, es liegt an uns. Das noch nicht, das und das passiert. Wir sind noch nicht erwachsen genug. Wir sind noch nicht mündig genug. Wir sind noch nicht reif genug. Tut mir leid, aber es liegt an mir. Nach meiner Feststellung. Gottes Wesen ist sehr schnell, wie ein Blitz. Augenzwinkern plötzlich. Und es begab sich da, bei Jesus passiert es. Aber bei mir passiert nicht so schnell. Da muss er schön drücken. Und arbeiten. Ehe sie rufen. Bei Gott geht's schnell. Ehe sie rufen, wie will ich antworten? Und das Übernatürliche kennt keine Grenzen, kein Raum und keine Zeit. Deshalb ist Gott auch immer in der richtigen Zeit. Aber eure Zeit ist immer. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Diese richtige Zeit, dieses Kairos. Und für uns, weißt du, das sollte schon gestern die Antwort da gewesen sein. Schon gestern alles fertig gemacht worden sein. Aber das ist morgen auch noch nicht fertig. Es liegt an uns. An unserer Bequemlichkeit manchmal. An unseren Freunden, Mitmenschen, an unseren Beziehungen miteinander, wo wir sind. Weißt du, manchmal sind wir mit ganz komischen Leuten beieinander. In Psalm 1 heißt es, sitzet nicht, wo die Spötter sitzen. Und die sind, die uns alles abzapfen und abziehen und zerreden. Jesus und Gott konnten zum Beispiel bei den Juden nichts geben oder nichts tun wegen ihres Unglaubens und wegen ihres Ungehorsams. Was passiert ist, ist bei den Samaritern, bei den Heiden passiert, aber nicht bei den Juden. Traurig. Sie haben x-mal Gott verworfen. Sie wollten so sein wie die Heiden. Das war das Problem. Weißt du, wir Christen, sie wollen auch so sein wie die Welt. Das ist das Problem, warum manchmal Gott uns zappeln lässt. Stellt euch nicht dieser Welt gleich. Ein Problem. Wir wollen auch präsentieren, darstellen. Wir wollen etwas sein in dieser Welt. Und Gott sagt, das, was nichts ist, das habe ich mir erwählt. Die Israeliten wollten nicht von Gott abhängig sein. Sie wollten einen König haben. Und sie mussten 1000 Jahre warten, bis das Königreich sie abgewirtschaftet hat. Bis nichts mehr da war. Bis, ja, sie keinen König hatten, sondern ein Edomiter, ein Herodes, die Juden regierte. 1000 Jahre sind vergangen von der Krönung Davids bis zum Herodes. Die Könige mussten abgewirtschaftet sein, bankrott und am Ende. Und bis nichts mehr vom Reich Israel da war, dann fragen sie, wann wirst du das Reich Israel wiederherstellen? Und was sagt er? Es gebührt euch nicht Tag und Stunde zu wissen, wann Israel wiederhergestellt wird. Ihr sollt die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Gott ließ die Juden deswegen warten und deshalb passiert nichts. Ließ den Tempel zerstören, den er selbst aufbauen ließ. Und es gab dann keine Offenbarung 400 Jahre lang, eine Zeit des Schweigens, bis Johannes der Täufer kam. Gott kann bei uns auch erst etwas tun, wenn unsere gottlosen, geistlosen Gedanken alle verscheucht, vertrieben sind, bis wir nichts mehr Negatives denken, bis wir sagen, komm, ich denke gar nichts, ich lasse mich alles überraschen von Gott. Ich lasse einfach, ich warte auf sein Heil, bis es soweit ist, bis bei uns alles abgebaut ist, völlig zerstört ist, bis alle in der Gefangenschaft und zerstreut sind. Gott fängt bei Null an. Und das ist der Moment, wo Gott dann wieder weitermacht, wenn ich am Nullpunkt bin. Countdown. Immer runter, runter, runter. Und er hat sehr viel Zeit. Gott kann warten. Gottes Mühlen malen langsam, aber trefflich fein, heißt es einmal. Die Zeit heilt. Und der Mensch merkt es gar nicht. Die Zeit heilt. Weißt du, je älter du wirst, du sagst, oh, komm, lass es, lass es, lass es. Du gibst immer mehr her. Und dann merkst du plötzlich mit der Zeit, Mensch, ich bin solchen Dummheiten da aufgesessen, dem bin ich dann nachgetippelt und dem bin ich nachgetippelt, anstatt dass ich auf den Herrn geachtet hätte, auf den Herrn gehört hätte, anstatt dass ich meine Bibel gelesen hätte, anstatt dass ich trotz in der Gemeinde gegangen wäre, da bin ich auf die Konferenz gerast und dort in diesem Seminar gelaufen und was hat mir gebracht? Nichts, außer Späße nichts gewesen. Und dann stehst du da frustriert und das ist dann der Moment, wo der liebe Gott was anfängt. Bis sich die dummen Gedanken offenbaren. Auch diese dummen Gedanken müssen sich offenbaren. In aller Liebe. Das bringt nichts. Epheser Kapitel 5, von Vers 11. Prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Du sollst nachdenken, was gefällt Gott. Und so weiter. Und da heißt es, habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Deckt sie vielmehr auf. Du sollst also prüfen, was Gott wohlgefällig ist. Und nicht Gemeinschaft haben mit den unfruchtbaren Menschen. Du sollst sie nicht unter Bäume aufhalten, die keine Frucht bringen. Da sitzen so viele. Weißt du was, wo diese Bäume wachsen? Nicht auf der Plantage, sondern auf dem Friedhof. Lass die Toten ihre Toten begraben. Du komm und folge mir nach. Halte dich nicht auf unter Bäume, die keine Frucht bringen. Also hab keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Dann heißt es weiter hier, denn was von ihnen heimlich getan wird, davon auch zu reden, ist sogar schändlich. Die ganzen Heimlichkeiten, du wunderst dich, weißt du, so hinterrum. Leute, der Teufel arbeitet immer hinterrum. Der arbeitet nicht von vorne. Er ist so raffiniert, der Betrüger und Gauner. Immer hintenrum, dieses Heimliche. Und dann wundern sich die vielen Menschen, warum bin ich krank, warum sieche ich, warum muss ich mich quälen, warum ist das und jenes in meinem Leben? Geht den geraden Weg, wird dir nichts passieren. Aber dieses Heimliche, sich von den Leuten einwickeln lassen, so heimlich. Das alles aber wird offenbar werden, sagt die Bibel. Wenn das Licht kommt und das Licht aufdeckt, dann wird alles offenbar werden. Das Licht deckt alles auf. Darum heißt es, wacht auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten, so wird Christus dich erleuchten. Du musst aufwachen, du musst aufstehen, dann passiert was. Nicht, dass der liebe Gott dich aufweckt, du musst aufstehen. Es kommt alles raus. Alle Schandtaten kommen raus. Alles, was das Gebet verhindert, das kommt raus. Und du merkst, es ist eine ganze Menge. Dieses ganze Heimliche so hintenrum. 2. Korinther 10, Vers 5. Wir zerstören mit dieser Botschaft und mit dieser Predigt, will ich auch ein Stück weit zerstören, alle Gedanken, alle hohen Gedanken, satanische Gedanken, alles, was gegen die Erkenntnis Gottes ist, nehmen wir gefangen und als Denken in dem Gehorsam Christi. Das bringt doch nichts, das ist alles Quatsch, was ihr da macht. Wir sollten also gefangen nehmen und sagen, hört auf damit mit dem Blödsinn. Du willst Gott erleben, du willst gesund werden, du willst vorwärts kommen, du willst wachsen, du willst Sieg haben in deinem Leben. Mach diesen Blödsinn nicht mit, was die anderen da machen. Negative Gedanken, negative Reden verhindern Gebete. Alles Heimliche hinter Rücken, so all das, all diese Dinge. Was verhindert die Gebete noch? Geistliche Blindheit verhindert Gebete. Geistloses Reden. Deshalb meidet die ganzen Narratei-Dinge, falsche, ungesunde Lehren, das verhindert die Gebete, krankmachende Lehren, dazu gehören auch die geistliche Kriegsführung, da kämpfen sie. Jetzt ist ein freier Evangelist irgendwo in Deutschland, nennt keinen Namen, der hat ein Stadion sich gemietet und für 15.000 Euro und da sind 30 Leute nur gekommen in das Stadion. Und dann jetzt hat der Spiegel, dieser Tage hat der Spiegel darüber geschrieben und so weiter und Blamage, wie Christen sich manchmal so falsch und fehlgeleitet werden. Und man soll sie, und das ist eine Schande fürs Christentum. Man mietet sich Stadion, jetzt kommt die große Erweckung, der große Prediger kommt. Und was ist? 30 Männchen, die haben nur 9 Würste verkauft und ein Bier und 3 Colas. Und der Platzwart, der ist ganz empört. Und sagt das und so weiter. Und er muss er kämpfen, dass er sein Geld noch kriegt, was seine Leute, alles groß Kampagne. Leute, wir müssen demütig sein. In Südafrika haben diese geistlichen Kriegsführer, Pastoren, große Pastoren, die auch in Berlin ab und zu gekommen sind und so weiter, die haben riesige Autos, teure Autos bestellt und dann sind die Autos geliefert, aber die konnten nicht bezahlen. Schande für das Evangelium. Wer ist dann schuld? Liebe Gott. Naja, klar. Irgendjemand muss schuld sein. Der Teufel vielleicht, aber den gibt es für sie gar nicht wahrscheinlich. Weißt du, die Menschen sind es, die in der Luft fechten und Dinge in die Welt setzen und sich fertig machen. Weitere Gebetshindernisse, Menschengefälligkeit. Weißt du, Gott kann uns nicht hören, wenn wir Ehre bei Menschen suchen. Er kann uns nicht hören. Gott hört uns erst, wenn wir ihm die Ehre geben, sagen, ich kann nichts, aber er kann alles. Er ist alles. Wenn Gott geehrt wird, wenn Gottes Reich an erster Stelle steht, Gott segnet uns erst, wenn wir gelernt haben, was Gott uns gelehrt hat. Bis wir es verstanden haben, was er uns sagen wollte und was er euch sagt, das tut. Erst dann passieren Wunder. Erst dann kommt die Antwort Gottes. Erst dann passiert was. Wir müssen warten. Wenn du ein Samenkorn in die Erde steckst, musst du warten, bis es aufgeht. Da kannst du fuchteln und machen, und Same, geh auf, und dann diesen Keimling, diesen Setzling ziehen, dann raufst du alles aus. Wir müssen vernünftig bleiben. warten, bis es gewachsen ist, warten dann, bis es Frucht eingesetzt hat und dann warten, bis die Frucht reif ist. Galater Kapitel 6, Vers 7, irrt euch nicht, Gott lässt dich nicht spotten. Du kannst machen, was du willst, Gott lässt dich nicht spotten. Denn was der Mensch sieht, das wird er ernten. Wer auf sein Fleisch sieht, wird vom Fleisch das Verderben ernten. Macht sich lächerlich, stellt sich bloß, steht nackt da, wird alles offenbar. Wer aber auf den Geist sieht, der wird vom Geist das ewige Leben ernten. Lasst uns aber Gutes tun und nicht müde werden. Das Richtige tun und nicht müde werden. Denn zu seiner Zeit, zu der Zeit, wenn es soweit ist, wirst du ernten ohne aufhören. Wirst du ernten und nicht nachlassen. Und die Ernte wird nicht nachlassen. Darum, solange wir noch Zeit haben, lasst uns Gutes tun an jedermann, allermeist aber an des Glaubensgenossen. Das Geheimnis des Lebens ist, warten und Gutes tun. Einfach auch kein Danke, wenn kein Dankeschön zurückkommt, wenn keine Anerkennung zurückkommt, Gutes tun. Gutes tun, Gutes tun, Gutes tun. Gott will mit dir zusammenarbeiten und wartet, bis du so weit bist, bis du so reif bist. Und manchmal denke ich, viele Christen glauben, sie sind reif. Die sind aber nur grün hinter den Ohren. Die sind noch gar nicht reif. Die sind noch gar nicht erwachsen. Die sind noch gar nicht aus den Kinderschuhen erwachsen. Weißt du, wir müssen reif werden, das zu tun, was Gott will, dass wir tun. Bis wir von ihm abhängig sind. Wir sind immer noch von unseren Gefühlen abhängig. Wir sind immer noch von Menschen abhängig. Wir sind immer noch von der Gesellschaft, von den Umständen abhängig, von den Medien abhängig, von der ganzen Umständen abhängig. Gott tut erst, wenn wir absolut von ihm abhängig sind. Das dauert seine Weile. Und weißt du, wann du von ihm abhängig bist? Bis du nichts mehr hast. Bis dir nichts mehr übrig ist. Herr, alles bist du. Stern, auf den ich schaue. Brot, von dem ich lebe. Weg, auf den ich gehe. Stab, an dem ich mich stütze. Was weiß ich? Du, Herr, alles Herr bist du. Für uns hat er Jesus gegeben und Jesus hat schon alles getan, was wir tun müssen und sollten, um vor Gott zu bestehen. Ist alles getan worden. Du bist vor Gott angenehm. Da musst du dich nicht mehr parfümieren, damit irgendwelchen frommen Düften. Weißt du, nein, du bist heilig durch Jesus Christus, durch das Blut Jesu. Wir müssen jetzt auf Gott warten lernen, bis er mit uns einverstanden ist. Mein Kind, du warst treu. Bis sein Wohlgefallen auf uns ruht, bis wir Jesus ähnlicher sind, bis wir Gottes Art angenommen haben. Gottes Art. Weißt du, was Gottes Art ist? So zu sein wie der Vater im Himmel. Seid heilig, denn ich bin heilig, sagt der Herr. Gott wirkt, hört und gebraucht uns Menschen, wenn wir die Gesinnung Jesu haben. Dann hört er uns. Dass wir so sind wie Jesus. Und weißt du, wie Jesus war? Sanftmütig und demütig. Sanftmütig und demütig. Das ist das Einzige, was wir von Jesus wissen. Gott wartet auf uns, bis wir die Jesusart haben. Und dann passiert es. Vater, ich danke dir, dass du mich hörst und dass du mich alle Zeit hörst. Und Jesus wurde erhört von seinem Vater. Ich möchte einfach Dinge klarstellen. Wir sind noch nicht so stark von der Welt gelöst. Wir sind noch nicht Jesus ähnlich. Siehst du so einen Nimbus bei mir hier, so einen Kreis? Vielleicht, wenn mir die Haare ausgehen, dann siehst du so einen Kranz. Aber so einen Heiligenschein. Weißt, wir sind noch nicht so weit. Wir sind noch nicht so weit. Wir sind zu menschlich, zu irdisch. Wir haben die Welt zu sehr lieb, glaub mir das. Wir sind so abhängig von der Welt, von dem ganzen System. Und Gott will uns rausführen, Stück für Stück. 1. Johannes Kapitel 2, Vers 15. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wer die Welt liebt, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Habt nicht lieb die Welt. Wir sollen die Sünder lieben und versuchen, die Sünder herauszulieben. Aber wir sollen den Materialismus nicht lieben, abhängig sein von dem Materialismus. Ach, das brauche ich noch, sonst kann ich nicht leben. Was brauchst du zum Leben? Einen Tisch, einen Stuhl, nicht einmal das, ein Bett. Dir reicht schon ein Teppich. In manchen Ländern gibt es nur Teppich, die Leute schlafen auf dem Boden, rollen den Teppich zusammen, dann haben sie Platz für andere Zwecke. Du brauchst nicht viel, wir können sogar vom Boden essen. Oder auf dem Blatt von Palme. Weißt du, wir brauchen nicht da Porzellangeschirr oder so, noch Meißner Porzellan oder sonst noch was anderes. Wir müssen diese Dinge nicht haben. Wer die Welt noch zu sehr lieb hat, den kann Gott nicht gebrauchen und nicht segnen. Das ist noch weit von Gott entfernt. Demas, der hat sogar Gott gedient und hat die Welt lieb gewonnen. Und du siehst, der wurde unbrauchbar. Ob er noch irgendwo von Gott eingesetzt worden ist, weiß ich nicht. Wir sind so wie die alten Israeliten aus Ägypten ausgezogen. Aber wir haben dieses ägyptische Denken, dieses weltliche Denken, dieses irdische Denken immer noch mitgenommen. Wir denken immer an unseren Knoblauch, an unseren Kümmel, an unsere irdischen Dinge. Und sie haben immer zurückverlangt nach Ägypten. Wären wir bloß in Ägypten gestorben, gab es dort nicht genug Gräber. Die meisten tanzen auf zwei Hochzeiten, Christus und die Welt. Christus und die Welt. Deshalb verzögert sich bei uns so vieles in unserem Leben. Sie wollen das Neue, aber geben das Alte nicht her. Und genau das ist unser Problem. Viele Gebete kommen bei Gott gar nicht an, weil sie nicht ausreichend frankiert sind. Die kommen wieder zurück. Annahme verweigert, nicht ausreichend frankiert, weil unsere Beziehung zu ihm nicht stimmt oder nicht so ist, wie sie sein sollte. Wir sind nicht auf Gottes Art zu ihm gekommen, sondern auf Menschenart und Weise, wie man das macht, so in der Kirche. Sie wollen was anderes als das, was Gott will. Oder sie sind nicht entschieden genug, nicht radikal genug. Alles weg, ich verkaufe alles und folge dem Herrn nach, so wie Jesus von dem reichen Jüngling erwartet hat. Sind nicht konsequent genug. Wer nicht absagt allem, was er hat, kann ich mein Jünger sein. Also bitte, das ist Evangelium, das sind Worte Jesu. Weißt du, uns ist manchmal die Sache nicht ernst genug, denn nur das ernstliche Gebet vermag viel. Wir rufen zum lieben Gott nur, wenn es uns dreckig und schlecht geht, wenn ich keine andere Hilfe habe. Pastor, kannst du kommen und mir helfen? Da sind wir wach. Da wachen wir auf. Aber wo ist die andere Zeit? Wir sollen Gott suchen in der angenehmen Zeit. Nicht, wenn es uns dreckig geht. Viele nehmen Gott nicht hundertprozentig ernst. Sie dienen Gott aber so nebenbei, so als Hobby. Freizeitbeschäftigung. Gott sagt, wir sollen uns nicht sorgen, zum Beispiel. Auch Gebet. Warum hört Gott meine Gebete nicht? Warum verzögert sich das alles? Warum wird das so in der Länge gezogen? Wir sollen uns nicht sorgen. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles bedürft. Du bist gar nicht so sicher, dass der Vater alles weiß. Du vertraust ihm gar nicht so absolut. Du schaust auf das Irdische, auf das Alltägliche, auf das Sichtbare. Aber Gott sagt, bitte unser tägliches Brot gib uns heute, dass du da versorgt wirst. Auch morgen und übermorgen. Manchmal sieht für uns so aus, als wenn Gott alles die Kontrolle über unser Leben verloren hätte, dass er keinen Überblick mehr über uns hat. Aber Gott sagt, ich will dich mit meinen Augen leiten. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Aber du vertraust nicht dem Wort. Du sagst nicht Amen, so sei. Ich weiß, Gott ist jeden Augenblick, jede Stunde, jeden Tag, jede Sekunde bei mir. Egal was passiert. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles bedürft. Manchmal gibt Gott Lösungen, die unsere Vorstellungskraft übersteigt, die wir nicht verstehen, die wir nirgendwo einordnen können. Soll das der Herr gewesen sein? Und Gott gibt uns über Bitten und Verstehen. Weißt du, was das heißt? Das kapierst du nicht. Das ist zu hoch. Das ist höhere Mathematik. Das ist ein Fremdwort oder fremde Sprache. Über Bitten und Verstehen. Er gibt uns, aber ist total anders. Aber soll das vom Herrn gewesen sein, diese Art und Weise? Nur wer ganz sich Gott hingibt und seine Gangart versteht, der begreift, da ist ein Stück aus der Ewigkeit auf mein Leben gekommen. Jetzt habe ich Frieden, jetzt habe ich Ruhe, jetzt bin ich geborgen. Ist okay, ob ich es habe oder nicht, ich muss nicht unbedingt haben. Der Wille Gottes geschieht im Himmel, im Kosmos, aber der muss jetzt Stück für Stück realisiert werden in meinem Leben. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles braucht. Gott sagt immer wieder, seid heilig, denn ich bin heilig. Seid vollkommen, ich bin vollkommen. Heute ist Heiligkeit aus der Mode gekommen. Die meisten Menschen wissen nicht mehr, was das ist. Gott können nur heilige Menschen begegnen, die wirklich Gottes Art erkennen und nach Gottes Art leben, Gottes Art verstehen. Gottes Art. In Jesaja 35, Vers 8. Und es wird dort eine Bahn sein, und die der Heilige Weg heißen wird. Kein Unreiner darf ihn betreten, nur sie werden auf ihn gehen. Auch die Toren dürfen sich dort nicht herumirren. Also der Heilige Weg, Kein Unreiner und kein Verrückter darf auf diesen Weg treten. Kein also Unreiner und kein Tor, kein Narr, der keine Einsicht hat, kein Verständnis hat, der darf auf diesen Weg nicht gehen. Weiter, Jesaja 52, Vers 1. Denn es wird hinfort kein Unbeschnittener oder Unreiner dorthin gehen können. Kein Unbeschnittener und kein Unreiner. Warum sich manchmal unsere Gebete verzögern? Wir sind nicht beschnitten und wir sind unrein. Beschnitten am Herzen. Beschnitten am Herzen, nicht irgendwo anders, am Herzen. Epheser Kapitel 5, Vers 5. Denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger und Unreiner oder Habsüchtiger oder Götzendiener wird Anteil oder Erbteil haben am Reich Christi, am Erbteil Christi und Gottes. Kein Unzüchtiger, Unreiner, Habsüchtiger. Und will ich manchmal habsüchtig? Herr, ich will haben, das will ich haben und das will ich haben. Weißt du, der Teufel verführt die Christen. Weißt du, der zeigt, das alles kannst du haben. Du musst nur richtig glauben. Du musst nur richtig glauben, das kannst du haben und das kannst du haben und das kannst du haben. Das ist Verführung. Was hat Jesus reagiert, als der Teufel ihm die ganzen Reiche zeigt? Du sollst den Herrn, dein Gott, anbeten und sonst niemand. Und dann, wenn du das tust, hast du alles, was du brauchst, mehr als alle Reiche und alle Gewalten und alle Mächte. Mit Unheiligen und Unbeschnittenen will Gott nichts zu tun haben. Darum lässt er uns manchmal warten, bis wir am Herzen so beschnitten sind. Das passiert, Gott beschneidet. Wenn du ein ehrliches, aufrichtiges Kind Gottes bist, wird er dich bearbeiten. Er arbeitet an dir, er ist der große Gärtner. Und er probiert es noch einmal, beschneidet und gräbt um und düngt nochmals, vielleicht trägst du doch noch Frucht. Also, kein Habsüchtiger wird das Reich Gottes sehen. Heilig sein heißt, ist eine Lebenshaltung, ein Verhalten, und zwar, dass wir heilige Entscheidungen treffen, die Gott wohlgefällig sind, auf Gottes Art die Entscheidung treffen. Heilige Rede, nicht plappert wie die Heiden, nur, dass wir viele Worte machen und denken, wir haben so viel gesprochen. Nein, Gott will, dass wir nur das sagen, was er gesagt haben möchte. Weiter heißt es in der Bibel, jagt dem Frieden nach gegen jedermann und der Heiligung, ohne der niemand den Herrn sehen wird. Gott gibt Gnade, aber er erwartet von uns, dass wir die Gnade jetzt ausleben. Einfach ausleben. Und uns gnädig verhalten. Das ist also das, was Gott will, damit er unsere Gebete erhöhen kann. Sei barmherzig, heißt es in der Bibel, in der Bergpredigt, und du wirst Barmherzigkeit erlangen. Die Friedfertigen werden das Erdreich besitzen. Man muss sich von Jesus bestimmen lassen, nicht von der Religion und Kultur, sondern von seinem Geist, von seiner Gesinnung, von seiner Einstellung. Der Heilige Geist ist der Geist, der uns heilig macht. So nach Gottes Art. Nach Gottes Art. Der Heilige Geist heiligt uns, macht uns zu heiligen Menschen, gerechten Menschen. Er erlöst uns von unheiligen Bindungen und unheiligen Vernetzungen. Bevor es zur äußeren Heilung kommt, bevor wir diese Gebete habhaft werden, greifbar haben, bis wir mit diesen Dingen in unserer Realität erleben, diese Dinge, brauchen wir zuerst innere Heilung. Wenn wir die innere Heilung erleben, dann gibt es auch äußere Heilung, ihr Lieben. Auch die äußere. Aber wir wollen immer zuerst die äußere Heilung haben und dann, Herr, wenn du gnädig bist, auch noch die innere womöglich. Nein, Gott arbeitet von innen nach außen. Viele haben sich selbst verdammt. Deshalb sagt Christus, und ich denke, das ist sehr wichtig, plappert nicht wie der Heiden. Redet kein Blödsinn. Verdammt euch nicht selbst. Vor Jahren in Süddeutschland habe ich eine Frau gehabt in der Gemeinde und ich konnte diese Geschichte ein bisschen verfolgen. Ich war 10 Jahre lang Pastor in Heilbronn und da war eine Frau, die hat ein krankes Kind gehabt, kranken Sohn gehabt, behindert, geistig behindert. Und dann sagt sie nur im Gebet und immer wieder hat sie das gesagt, ich werde alles geben, damit mein Sohn gesund wird. Ich werde alles geben, damit mein Sohn gesund wird. Im Gebet. Ich werde alles geben, damit mein Sohn gesund wird. Ein gutes Gebet, frommes Gebet. Aber der Teufel hat dieses Gebet gehört. Weißt du, was dann passiert ist? Der Sohn ist nicht gesund geworden. Und der Teufel hat dieses Gebet gehört. Die Frau hat alles verloren, sie hat alles gegeben. Ich werde alles geben, damit mein Sohn gesund wird. Sogar sie ist krank geworden, psychisch krank, belastet, bedrückt, depressiv. Der Sohn ist nicht gesund geworden, ist gestorben. Und dann wusste sie nicht mehr weiter. Und dann kam sie in die Seelsorge. Sie hat wirklich alles gegeben. Sie war blank. Sie hat ihr ganzes Vermögen aufgebraucht. Sie hat alles gegeben. Ich werde alles geben, damit mein Sohn gesund wird. Bete kein Unsinn. Bete kein Unsinn. Und so viele beten Unsinn zusammen. Sie gab wirklich alles. Und sie bekam gar nichts. Weil sie das im Fleisch getan hat. Aus sich aus getan. Gott hat es gar nicht verlangt. Gott hat es nicht verlangt. Vom Leid gezeichnet, elend, wie ein Krüppel, ging an Krücken, kam sie. So kam sie in den Gottesdienst, später zuletzt. Und dann hat sie gesagt, lieber Gott, ich muss was falsch gemacht haben, vergib mir meine Fehler. Und deshalb heißt es in der Bibel, wenn jemand krank ist, der bekenne seine Sünden. Und sie hat diese Sünde bekannt. Und ich habe das erleben dürfen, dass sie plötzlich wieder aufrecht ging, dass wieder alles vorbei war und Stück für Stück Wiederherstellung in ihrem Leben passierte. Der Sohn kam nicht mehr zurück. Sie hat alles gegeben. Der Teufel hat es kassiert. Und ihr Körper ist noch ein paar Jahre wohl auf gewesen, sodass sie ohne den Krücken laufen konnte. Weißt du, der Geist der Festlegung ist das, was unsere Gebete blockiert. Ich werde alles geben, Herr, damit das passiert. Und Gott will das alles gar nicht haben. Wenn er was haben will, bittet er, werde dich bitten. Bei dir anklopfen. Das ist ein frommer Teufel, der Geist der Festlegung, und verhindert viele unserer Gebete. Du sollst Gott nichts versprechen, was du nicht halten kannst und nicht halten musst. Du kannst sowieso nichts halten. Versprich nichts. Deshalb, die Bibel sagt, wir sollen nicht schwören. Wir sollen nicht schwören. Das ist, Herr, ich werde dir alles geben. Das hat sie erzählt. Das habe ich sogar selber gehört, als sie das irgendwo mal mal in der Versammlung laut gebetet hat. Herr, ich werde alles geben, mach mein Kind gesund. Der Teufel hört es mit. Wir wollen manchmal vieles durch unser Fleisch erreichen, Leute, nicht im Geist. Wir sollen im Geist wandeln und nicht im Fleisch. Wenn er von dir was will, wird er sagen. Guck mal, die Heiligen haben sich nur die Probleme eingehandelt, nur weil sie so dumm gebetet haben. Ich denke nur, der Petrus, Gott segne ihn. Herr, wenn sie alle verlassen und ich will für dich sterben, ich bin bereit für dich zu sterben. Weißt du, er hat große Sprüche gemacht. Und der Herr hat gesagt, nein, Junge, das wirst du nicht schaffen. Und er hat im Fleisch gehandelt, dass der Herr sogar sagt, Satan hinter mir. Und Gott erlaubte, dass Petrus scheitert und zerbricht, weil er im Fleisch gehandelt hat, so wie jene Frau. Oder, Herr, das widerfahre dir nicht. Er wollte das Kreuz nicht wahrhaben, was Gott für seinen Sohn bestimmt hatte, für Jesus bestimmt hatte. Rede keine unnützen Worte. Wir müssen Rechenschaft ablegen bei Gott über jedes unnütze Wort. Diese Worte nützen nichts. Wir glauben, das ist heilig, vor Gott gesprochen, geistliche Kriegsführung. Vergiss den ganzen Schmarrn. Das verhindert nur deine Gebete. Gebete und unnütze Worte, die vertragen sich nicht. Ich denke nur an Hiob und Jeremia. Sie wünschen sich, wäre ich bloß nicht geboren. Hiob Kapitel 3, Vers 1. Danach tat Hiob seinen Mund auf und verfluchte seinen Tag. Hiob, der gottesfürchtige Mann, der ist so gerecht vor Gott. Und Hiob sprach, ausgelöscht sei der Tag, an dem ich geboren bin, und die Nacht, da man sprach, ein Knabe kam zur Welt. Verflucht sei dieser Tag. Und dann hat er die Resultate. Oder Jeremia, Kapitel 20, Vers 14 und 15. Verflucht sei der Tag, an dem ich geboren bin. Hast du nicht schon mal deinen Tag, deinen Geburtstag verflucht? Wäre ich bloß nicht geboren? Sei froh, dass du da bist. Egal, auch wenn dein Leben nicht so schön ist. Danke Gott für jede Stunde, jeden Tag. Verflucht sei der Tag, an dem ich geboren bin. Der Tag soll ungesegnet sein. Du siehst, was der Jeremia sagt. Und dann verwundert er sich, wenn er der heulende Prophet ist. Und das alles Schreckliche so über sein Leben ergeht. Verflucht sei der Tag, an dem ich geboren bin. An dem mich meine Mutter geboren hat. Verflucht sei der meinen Vater diese gute Botschaft brachte und sprach, du hast einen Sohn, sodass er ihm fröhlich machte. Verflucht sei der Tag. Das ist, was die Gebete verhindert. Diese Selbstverfluchung, das ist die schlimmste Verfluchung, die es gibt. Es reicht schon, wenn andere dich verfluchen. Aber sich selbst zu verfluchen, mein Geburtstag, dass ich da bin, meine Existenz. Worte, ich will nicht leben, sind Flüche. Sagen deinen Willen, sagen, was mit dir los ist. Man schaufelt sein Grab mit seinem eigenen Mund. Ich will nicht leben, wenn ich nur sterben könnte. Oh Gott, hol meine Seele heim. Sich selbst verfluchen ist schlimm. Da sollte man Buße darüber tun. Und ich sage dir, mit dir geht es wieder aufwärts, wenn du Buße darüber tust. Über seine eigenen Verwünschungen. Judas Ischariot, der hätte gerettet werden können. Er hätte gerettet werden können. Aber er machte an seiner Sünde so rum. Er ging hin, entschuldigt sich, gibt das Geld zurück und so weiter. Lies seine Geschichte nach. In Matthäus 27, Vers 3 und folgende Verse. Als Judas, der ihn verraten hatte, sah, dass er zu Tode verurteilt war, also Jesus, reute es ihn. Und er brachte die 30 Silberlinge den hohen Priestern und Ältesten zurück und sprach, nehmt, ich habe Unrecht getan, dass ich unschuldiges Blut verraten habe. Und sie sprachen aber, was geht uns das an, dass sie selber dir zu, du siehst das so. Der hat niemand Mitleid mit ihm. Und er warf die Silberlinge in den Tempel und ging fort und erhängte sich. Das ist das Ende. Und erhängte sich. Oder so wie das Gebet. Ich werde alles tun von der Frau. Ich werde alles geben, damit mein Sohn gesund wird. Weißt du, Gott hat andere Wege für ihren Sohn gehabt. Gott wollte sie was lehren, aber sie hat es nicht kapiert. Es passiert immer nur das, was du glaubst und was du sagst. Immer nur das. Das, was du siehst, wirst du ernten. Die blutflüssige Frau sagte, wenn ich nur könnte den Saum seines Kleides berühren, würde ich gesund werden. Und sie wurde es auch. Viele Christen sind Pessimisten und reden nach der Vorgabe Satans pessimistisch negativ. Sie leben nicht vom Sieg Jesu her. Sie denken, sie müssen noch ein Opfer bringen. Sie müssten noch was tun. Und sie haben einen Opfergeist. Leute, wir müssen aufhören, im Neuen Testament mit dem Opfergeist zu leben. Christus ist für uns ein Opfer geworden. Er ist für uns in den Riss getreten. Er ist gekreuzigt worden und er ist auferstanden. Und jetzt gibt es keinen Opfergeist. Ich muss noch ein Opfer bringen. Du kannst kein Opfer bringen. Du kennst den Willen Gottes nicht. Wenn wir etwas nach seinem Willen bitten und tun, wir werden es bekommen. Aber Opfergeist, Opfer bringen. In 1. Johannes 5, Vers 14 heißt es, und das ist die Zuversicht, die wir haben zu Gott, wenn wir um etwas bitten nach seinem Willen, so hört er uns. Wenn nicht, dann müssen wir so lange warten, bis sein Wille in unserem Leben real geworden ist. Wenn wir im Willen Gottes beten, im Willen Jesu beten, im Namen Jesu beten, im Auftrag Jesu beten, was es auch immer ist, dann beten wir im Glauben vom Sieg her, es wird passieren. Wir haben die Zuversicht, heißt es hier. Das sind dann außergewöhnliche Gebete und die werden anders bei Gott behandelt. Dringlichkeit, das ist Dringlichkeit, wenn du also im Glauben bittest nach dem Willen Gottes, nach dem Mund Gottes. Du musst also die Bitten von Gott bekommen, dann kannst du sie aussprechen und die werden erhört und zwar prompt. Aber bis wir soweit sind, wir versuchen, ja guck mal, wenn der das kriegt, will ich auch das haben. Das ist Neid, das ist Eifersucht, das ist Habsucht. Das will ich auch haben. Herr, wenn der in Sprachen reden kann, will ich auch in Sprachen reden. Gott will vielleicht das gar nicht. Gott will vielleicht, dass du still bist. Schnattert sowieso so viel. Gott will gar nicht, dass du aktiv wirst oder dass dies und jenes in deinem Leben passiert. Gott will vielleicht, dass du einfach mal zuhörst, dass du dienst mit den Gaben, wo du hast. Wir haben die Zuversicht. Wenn wir in seinem Willen etwas bitten, dann überlassen wir ihm alles. Dann macht er, wenn wir in seinem Willen bitten, dann sagen wir, Herr Jesus, mach du, wie du willst, wie du richtig hältst. Da habe ich doch in Heilbronn auch, ich kann von Heilbronn reden, weil die kennt die Leute nicht. Und wisst ihr nicht, wer das ist. Aber dort habe ich eine Frau gehabt, die kommt nach vorne, Pastor, bet mit mir, dass mein Mann sich bekehrt. Er fragt, ja, Schwester, für was brauchst du, dass dein Mann sich bekehrt? Ja, dass er mich nicht mehr schlägt. Das war so ein bisschen Rabauke, ein Grobian, dass er mich nicht mehr schlägt. Ich habe gesagt, nee, deswegen bete ich nicht. Ich bete nur, dass ein Mann bekehrt wird, damit seine Seele gerettet wird. Und ob er dich schlägt oder nicht schlägt, das ist einerlei. Wenn er sich richtig bekehrt, dann werden sogar die Kühe im Stall merken, dass er ein anderer Mensch geworden ist. Also nicht, dass er mich schlägt. Und tatsächlich, ich kenne einen Bauern, der, bei Heilbronn, der hat sich bekehrt, da haben sogar die Kühe mehr Milch gegeben. Weißt du, was er gemacht hat? Der hat Anbetungsmusik in seinem Kuhstall hingestellt und während er gemolken hat, haben die Kühe gleich mehr Milch gegeben. Und die Kühe sind so gesegnet worden, am Anfang hat er so viel kranke Viecher, da passierte dies und jenes, da hat eine Kuh schlecht gekalbt und so weiter. Der hat nur Glück gehabt mit seinen Rindviechern. Warum? Die Tiere im Stall merken sogar, dass einer sich bekehrt und ernst mit Gott meint. Und er hat ernst gemeint, seine Anbetungsmusik im Stall. Du kannst überall Anbetung machen, auch beim Kuhmelken. So, nach seinem Willen. Gott überlassen, auf seine Art und Weise, wie er das macht. Natürliche Heilung kann man von Jesus nicht erzwingen, Leute. Natürliche Heilung, körperliche Heilung kann man nicht von Jesus erzwingen. Er kam, um sein Volk von Sünden, ihren Sünden selig zu machen, aber nicht nur Kranke zu heilen. Das war nur so ein Nebeneffekt. Er hat deine Gebrechen geheilt, aber das gilt alles im Blick auf die Ewigkeit, in aller Liebe, in aller Liebe. Und wenn er dich trotzdem heilt, das ist ein Wunder, ein Gnadenwunder, ein Geschenk, Zugabe, weil er gesehen hat, dein Herz ist richtig. Und in dem Augenblick, wo diese innere Heilung passiert, geht die Heilung von innen, geht übers Herz, geht es über deine Nerven, geht es über dein Gehirn, geht es über deine Zehenspitzen und alles Mögliche. Wenn er dich trotzdem heilt, weißt du, das ist ein Wunder. Du hast keinen Anspruch und es ist nicht selbstverständlich, wenn man irdisch geheilt wird. Aber die innere Heilung, die ist eine geistliche Heilung, ein Pfand, ein Angeld auf die ewige Heilung. Wenn dein Leben mit Gott in Ordnung kommt, dann kommt auch das Herz in Ordnung, die Seele in Ordnung und dann gibt es eine bleibende Heilung, eine bleibende Heilung. Die Leiden, die Jesus geheilt hat, waren durchweg psychosomatische Leiden. Schau es dir an, nur dem einen hat er das Ohr angeklebt. Das ist das Einzige. Aber sonst gab es nur psychosomatische Heilungen. Vorwiegend verursacht von den Dämonen. Dämonen verursachen Krankheiten und für mich sind Dämonen blöde Gedanken. Das sind Dämonen für mich, die man irgendwo aufgegabelt hat, die irgendwo jemand eingeredet hat. Die innere Heilung mündet in die ewige Heilung, in die ewige Wiederherstellung. Die innere Heilung ist die Voraussetzung für das Eingreifen Gottes. Weißt du, Gott gebraucht nur Menschen, die vor ihm gesund stehen, innen drin. Denn nur die, die reines Herzen, gesunden Herzen sind, die werden Gott schauen mit einem heiligen Herzen. Gott öffnet die Türen zu uns erst, wenn auch die Seele sich Gott öffnet oder für uns öffnet. Gott gibt uns erst was, wenn wir reif sind, innerlich reif sind. Und das ist innere Heilung, diese innere Reife, dass ich nicht mehr hadere und nicht mehr ärgere und nicht mehr wüte und nicht mehr zornig bin auf irgendjemand. Die Bibel sagt, wir sollen unsere Hände aufheben ohne Zorn und Zank und Zwietracht. Das heißt Blut an euren Händen. Lass los, die du gebunden hast. Weißt du, manche Leute denken, ich werde gesund, wenn ich faste. Dummheit. Du wirst nicht gesund. Du kannst ein 100 Jahre fasten, wirst nicht gesund. Du wirst erst gesund, wenn du die loslässt, die du gebunden hast. So steht es in meiner Bibel. Lass los, die du gebunden hast. Man kommt in die Schule Gottes, wenn man reif ist, wenn man versteht, dann kommt man in die nächste Klasse. Der Erbe wird erst Erbe, wenn er mündig ist. Dann, wenn das Testament in Kraft tritt. Warum lässt Gott uns so lange warten? Gut, dass du das fragst. Gott gibt seine Gaben nur reifen, bewährten Menschen. Und die sind nur einmalig. Ich denke nur an die Segnung von Esau und Jakob, als der Vater Isaak den Jakob gesegnet hat, obwohl das der Falsche war. Dann kommt der Esau zurück und dann sagt, bitte Vater, hast nicht nur einen Segen, segne mich. Nein, sagt er, ich habe nur einen Segen und den habe ich schon vergeben. Du hast nur einen Segen und Gott, deshalb ist es so important, so wichtig, dass du den Segen bekommst, den Gott für dein Leben vorgesehen hat. Nicht irgendein Segen, so zweitklassigen, drittklassigen, viertklassigen Segen, den Segen, den der Erstgeburt. Und dann musst du warten. Reife, bewährte Menschen bekommen Verantwortung, im Natürlichen wie im Geistlichen. Viele müssen sich zuerst bewähren, so wie der Elia. Wir können die Segnung Gottes nicht verdienen, das ist ganz klar, aber Gott will uns segnen und er will unser Herz sehen. Wie ist unsere Einstellung? Sind wir bereit, dass er uns das geben kann, dass wir das tragen, das ertragen können? Die Gaben Gottes sind manchmal sehr schwer. Wenn wir nicht gewachsen sind, dem nicht gewachsen sind, kannst du nicht ertragen. Du wirst beleidigt, du wirst gekränkt, wenn du Gott dienst. Weißt du, jeder möchte gerne so Apostel sein, aber der Apostel wird mit jedem Dreck beworfen und beleidigt, gekränkt. Schau dir, was der Apostel Paulus schreibt, was ein Apostel ist, wo er sich bewähren muss. Wenn der Segen Gottes einmal vergeben ist, ist er vergeben. Aber du musst warten, bis du innerlich so weit bist. Jakobus sagt, das Gebet eines Bewährten vermag viel. Und Elia war ein Bewährter, hat sich bewährt. Beim Elia dauerte die Bewährung 3 Jahre oder über 3 Jahre. Da dauerte die Bewährung. Bei Moses dauerte die Bewährung 40 Jahre. Beim Josef 21 Jahre. Und so kann ich fortgehen und angucken, wie lange die Bewährung dauerte, bis das passierte, was passieren sollte. Gottes Mühlen mahlen langsam, aber trefflich fein. Es kommt aus dem Lateinischen Finis, also Finale, endgültig, bis zum Äußersten. Gott will immer das Optimale von unserem Leben und erst wenn das da ist, er wartet so lange in seiner Schule, bis wir alle 8 Klassen besucht haben bei ihm. Gott will uns nämlich mehr geben, als was wir erbitten und erwarten. Mehr geben. Ich möchte an die Geschichte von Lazarus noch ganz schnell drangehen. Weißt du, Lazarus ist schwer krank und er ist im Neuen Testament eine ganz massive Verzögerung und Jesus beeilt sich nicht. Jesus kommt nicht so schnell, wie die Martha und Maria rufen, unser Bruder ist krank, Herr Jesus, komm. Und der Herr Jesus soll gleich springen, weil der Bruder Lazarus krank ist. Er lässt den Schwestern mitteilen, die Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes. Und dann wartet er noch 2 Tage, bis er nach Bethanien geht und inzwischen stirbt der Lazarus und fängt an zu stinken. Die Gebete von Maria und Martha blieben unbeantwortet. Und es ist wichtig, dass du das siehst hier, die blieben unbeantwortet. Unbeantwortet. Jesus wusste ganz genau, wenn er das Gebet von Maria und Martha erhört, dann würde Martha und Maria nichts lernen, nichts begreifen, nichts kapieren. Sie werden dumm bleiben. Und die anderen Leute auch und die Jünger auch und wir auch heute im Neuen Testament. Und wir hätten etwas Wichtiges nicht entdeckt, wenn er das Gebet erhört hätte von Maria und Martha. Als Maria ihn auf die Verspätung dann ansprach, Jesus, warum bist du nicht gekommen? Unser Bruder war so schwer krank. Dann sagt er, Lazarus wird auferstehen. Sie lernt eine große Wahrheit. Lazarus wird auferstehen. Und hier hat sie verstanden. Hier hat sie bereits verstanden, was die Auferstehung ist. Ja, Herr, ich glaube an die Auferstehung. Sie drückt ihren Glauben an die Auferstehung aus. Das hätte sie nicht geglaubt, wenn Jesus gekommen wäre und den Lazarus geheilt hätte. Wenn sie gewusst hätte und so weiter, was Jesus dann weiter sagt. Und dann hör mal, was die Martha weiter sagt, dass Jesus selbst die Auferstehung und das Leben ist. Er teilt mit, ich bin die Auferstehung. Sie bekommt durch die Auferstehung des Lazarus eine höhere Erkenntnis des Herrn. Lazarus musste sterben, musste begraben werden, damit sie begreift, Jesus gibt ihr was Größeres. Martha sagte, sie glaube, dass er der Christus sei, dass er der Messias sei. Sie glaube, der ist noch gar nicht auferstanden, aber sie glaubt, du bist Christus, der Messias, der Heiland und so weiter. Und sie weiß, er kann meinen Bruder auferwecken, traut sich nicht zu fragen. Johannes 11, Vers 23 bis 27. Dein Bruder wird wieder leben. Und dann sagt sie, ja, ich weiß, am jüngsten Tag. Nein, nein, sagt er, jetzt. Und dann sagt er so, wer jetzt an mich glaubt, der wird leben, obgleich er stirbe. Du siehst, sie erkennt eine größere, tiefere Wahrheit durch den Todesfall von Lazarus. Und darauf erwiderte Jesus, ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Martha, glaubst du das? Ja, Herr. Ja, Herr. Ja, Herr. Ich glaube, dass du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, auf den wir so lange gewartet haben. Und jetzt noch etwas. Sie bekommt noch eine größere Erkenntnis, was da in so Augenblicken passiert ist im Evangelium, in dieser Geschichte. Lazarus, Jesus ist am Grab, wo habt ihr hingelegt? Sie zeigen, wo er hingelegt hat, den Stein haben sie weggerollt. Und dann spricht Jesus ein Gebet. Eigentlich hätte Jesus nicht beten müssen. Kein Sinn. Ich sehe keinen Sinn, warum Jesus gebetet hat. Aber es gibt einen Sinn für die umstehenden Menschen, die dort anwesend sind. Da damit sie glauben, dass er der Sohn Gottes ist, dass er die Verbindung mit dem Vater hat, dass der Vater ihn hört. Sagt der Vater, ich danke dir, dass du mich alle Zeit hörst. Ich danke dir, und das hören sie. Vater, ich danke dir, dass du mich alle Zeit hörst. Und dann dreht sich um und sagt, Lazarus, komme heraus. Und so haben alle Umstehenden begriffen, Jesus ist der Sohn des lebendigen Gottes. Und dann sagt Martha, ich weiß, dass du mich immer hörst, aber ich sage und so weiter, wegen den Menschen, die hier herumstehen und so weiter. Sie stehen alle und sie haben den miterlebt, was in Johannes 11, 42, haben miterlebt, dass Jesus der Sohn des lebendigen Gottes ist. Die Auferstehung, das Leben. Lazarus, steh auf, komm raus. Wenn Jesus das Gebet sofort erhört hätte, nachdem er mit der Martha gesprochen hätte, hätten die Leute nicht begriffen, dass er der Sohn Gottes ist. Er musste das Gebet zuerst mal am Grab sprechen. Vater, ich danke dir, dass du mich alle Zeit hörst. Eine ganz wichtige Lektion ist dort erteilt worden. Gott weiß, was, wann, wie und womit unsere Gebete erhört werden sollen. Wie wir lernen aus der Gebetserhörung noch viel, viel mehr. Mein Vater, der wurde geheilt beim Krankengebet, dass man mit ihm mal gebetet hat, und er wurde geheilt sofort von seinem Leiden. Aber der hat Hämorrhoiden gehabt, Blut literweise verloren. Und wer hat er gefastet und wer hat er gebetet? Lieber Gott, heil mich, es ist mir so übel. Hätte vielleicht operiert werden können, aber da war alles schon zu spät und wollte auch nicht, was weiß ich auch. Und dann hat der Herr zu ihm gesagt, lass dir an meine Gnade genügen, reg dich nicht so auf, du kannst damit leben. Du kannst damit leben. Weißt du, mit vielen Sachen kannst du damit leben. Und lass dir an meine Gnade genügen. Gott hat gezeigt, ich kann's, aber ich muss doch nicht. Bin ich verpflichtet. Und er hat sich an der Gnade Gottes sich genügen lassen. Gott weiß, warum er dich so lange warten lässt. Warum dein Glaube manchmal erschüttert wird. Gott will, dass dein toter Lazarus aufersteht. Dass alles, was gestorben ist und begraben wurde und schon stinkt, wieder zum Leben kommt. Und Gott beantwortet unsere Gebete auf Gottes Art. Verstehst du? Auf Gottes Art. Das ist ein Geheimnis. Und ich werde am Freitag noch weitermachen, was Gottes Art ist. Gott hat eine spezielle Art, wie er das macht. Erst wenn wir sie begraben haben, abgeschlossen haben, Stein dazu gewälzt haben, dann beginnt die Auferstehung. Sie werden meine Stimme hören, sagt Jesus. Die Toten werden die Stimme des Menschensohnes hören, auch das Tote. Das wird wieder plötzlich kommen. Wenn wir sie begraben haben, wenn wir aufgehört haben zu betteln, Herr, ich habe dir alles hingelegt, ich habe dir alles gesagt, du weißt alles, du kennst alles, du verstehst alles. Ich kann dir sowieso einen Roman erzählen, wenn ich will, aber das bringt sowieso nichts. Ich habe dir alles gesagt. Und jetzt mach, was du willst. Mach das auf deine Art. Und erst als alles begraben, abgeschrieben wurde, alles Gescheiterte, Zerbrochene abgehakt wurde, das wird auferstehen, wenn wir abgeschlossen haben. Wenn wir Gott abgeben und sagen, meine Zeit steht in deinen Händen. Meine Zeit, mein Schicksal, meine Zukunft steht in deinen Händen. Wenn sie seine Stimme hören werden, dann werden unsere Lazarusse, wie viele es auch sind. Lazarus heißt nichts anderes Gottvertrauen, der Gottvertraute. Das, was du Gott vertraut hast, dann wird all das, was du Gott anvertraut hast, dein Lazarus, der wird auferstehen. Deine ganzen Lazarusse, vielleicht hast du eine ganze Menge, ganze Familie, ganze Reihe von Lazarusse, die dort schon liegen, in dieser Gruft, sie werden auferstehen. Alles, was wir Gott vertrauen, alles, was wir Gott anheimstellen, all das wird erhört. Die Zeit der Heimsuchung wird kommen, meine Lieben. Deshalb, wir sollten uns gar nicht so aufregen. Alles geht vorbei in dieser Welt. Alles geht vorbei. Das Hohe geht vorbei, das Tiefe geht vorbei, Gute geht vorbei, Schlechte geht vorbei. Du musst nur das Leben anschauen. Alles geht vorbei. Nach Regen kommt Sonnenschein. Nach Sonnenschein kommt wieder Regen. Epheser Kapitel 3, Vers 18. Ich möchte dich ermutigen. Ich möchte einfach sagen, mach doch nicht so viel rum an diesem irdischen Plunder. Halt dich an Gott. Vertraue Gott. Leg dein Lazarus in Gottes Hände. Epheser 3, Vers 18, so könnt ihr mit allem Heiligen begreifen, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist, der liebe Gott Christi, der liebe Gottes, die alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle. Wir sollen begreifen den ganzen Umfang, nicht nur die Höhe, sondern die Breite, die Tiefe, die Länge. Dem aber, der überschwänglich tun kann, über alles hinaus, was wir bitten und verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei in der Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus in aller Zeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Das ist eigentlich das Evangelium, das hier an der Gemeinde in Ephesus. Wir müssen Gottes Art kennen und dann werden wir mit Verzögerungen und Warten kein Problem mehr haben. Wenn wir Gottes Art kennen, werden wir kein Problem mehr haben. Wir wissen, er wird alles gut machen. Es wird alles recht werden. Und wir machen manchmal so viel Sorge im Voraus, zerbrechen uns den Kopf, planen alles und dergleichen. Und dann stehst du da und es kommt alles ganz anders, als du gedacht hast. Ganz anders, als du gedacht hast. Deshalb überlass Gott die Geschichte und den Ausgang. Den Ausgang muss man Gott überlassen. Wie heißt es in der Bibel? Der Herr segne deinen Ausgang und deinen Eingang. Eigentlich ist es umgekehrt alles. Der Herr, wenn dein Ausgang gesegnet ist, ist auch dein Eingang wieder ganz anders gesegnet. Segne mein Ausgang und mein Eingang. Und der Herr segne deinen Ausgang und deinen Eingang. Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke für deine Verheißung. Sie sind wahr. Sie sind Ja und Amen. Und wir müssen lernen, auf dich zu achten, auf deine Gangart, auf deine Art, Vater, und nach deinem Willen zu beten und deinen Willen in unserem Leben zu realisieren. Und es wird so kommen, wie du es willst. Und wir können uns abstrampeln, so viel wir wollen. Wir können nichts verändern. Wir können überhaupt nichts verändern in unserem Leben. Es muss alles von dir geschehen und von dir gegeben werden, von deinem Geist gewirkt werden. Und wir lassen uns in deine Hände fallen. Können wir Amen sagen? Vater, ich danke dir, dass wir das tun dürfen jetzt als Kinder Gottes und wir werden von dir geleitet. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, bete ich mit David und ich preise die Güte Gottes. Halleluja, ich preise die Güte Gottes. Gott hat Gedanken des Friedens und nicht Gedanken des Leides mit uns. Geschwister, auch wenn wir warten, wir denken, da ist was Schlimmes dabei. Nein, das ist nichts Schlimmes. Es ist Gnade Gottes und Gott ist gnädig, dass Gott noch nicht die Flut geschickt hat, dass Gott noch nicht die Hölle geschickt hat. Es ist Gnade. Es ist Gnade. Da können noch Menschen kommen, dass sich Menschen noch bekehren, noch Menschen gerettet werden. Es ist Gnade. Vater, ich danke dir für diese wunderbare Gnade in Jesus Christus. Amazing Grace. Halleluja. Amen.